Wer von euch durfte schon mal jemanden zu Jesus führen? Will irgendjemand ein Übergabegebet sprechen oder so? Ja, schön, ist eine Gnade, ne? Ist eine Freude, wenn man das tun darf. Wer von euch erzählt anderen Menschen von Jesus? Was mit dem Rest? Ich hoffe, alle, regelmäßig, dazu sind wir berufen. Ist unsere Berufung, dass wir Jesus bezeugen, mit unseren Worten, mit unserem Leben. In Matthäus 5 in der Bergpredigt hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Jeder von euch ist so ein kleines Licht, was leuchtet in der Welt, dort wo Gott euch hingestellt hat. Ihr seid die einzige Bibel, die viele lesen werden. Ihr seid die einzigen Prediger, die manche hören werden. Ihr seid die einzigen Vorbilder und Zeugnisse für Jesus, die viele sehen werden. Jeder von euch ist so ein kleines Licht in dieser Welt, die Gott nimmer kennt oder wo viele Gott nimmer kennen. Diese Welt, die den Bach runtergeht. Und ihr seid Lichter an eurem Arbeitsplatz, in der Schule, bei euren Familien, Freunden, Bekannten, Leuten, mit denen ihr im Zug sitzt, denen ihr im Supermarkt in der Schlange steht, denen ihr im Verein seid. Im Missionsbefehl in Markus 16 hat Jesus gesagt, geht in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung, das heißt allen Geschöpfen, allen Menschen in dieser Welt. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Im 2. Korintherbrief sagt der Apostel Paulus, so sind wir nun Gesandte. Das heißt, Ausgesandte, Bevollmächtigte, Handlungsbevollmächtigte, Botschafter an Christi Stadt. Indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unsere Berufung, Leute. Und das ist unser Thema heute Morgen. Botschafter Christi zu sein. So habe ich den Titel genannt unseres Bibelstudiums heute Morgen. Botschafter Christi. Und wir werden uns 16 Dinge anschauen. 16 schnelle Beobachtungen in diesem Text. Wir werden gemeinsam durchlesen, die ersten 24 Verse hier. Und werden versuchen, das auf unser Leben anzuwenden, was Jesus hier sagt. Botschafter Christi. Erster Punkt ist, wer ein Botschafter Christi sein will, der muss willig sein. Letztes Mal haben wir drei Männer gesehen, die Jesus in seine Nachfolge gerufen hat, aber die nicht bereit waren dazu. Aus Bequemlichkeit, aus Materialismus, aus familiären Bindungen, waren nicht bereit, den Preis zu bezahlen, hatten geteilte Herzen. Jesus rekrutiert nur Freiwillige. Er zwingt niemanden. Jesus liebt dich, Jesus will dich, er will dich, er weiß, dass das das Beste für dein Leben ist, wenn du für ihn lebst und mit ihm lebst und ihm dienst, dafür sind wir geschaffen. Aber er wird dich nicht zwingen. Er lässt Menschen sogar in die Hölle gehen, wenn sie wirklich wollen. An diesen Ort der absoluten Trennung von ihm und seiner Herrlichkeit, diesen Ort der absoluten Zielverfehlung. Er will das nicht. Jesus hat alles getan, damit du oder kein anderer Mensch dort hingehen muss. Aber wenn du wirklich willst, gibt er dir die Freiheit. Liebe lässt große Freiheit. Weil Liebe braucht Freiheit. Liebe braucht eine Entscheidungsmöglichkeit. Wenn ich dir eine Pistole an den Kopf halte und sage, sag mir, dass du mich liebst, wirst du es vielleicht tun, aber das ist nicht echte Liebe. Echte Liebe ist eine Entscheidung. Ist freiwillig. Jesus beruft uns in eine Liebesbeziehung mit sich selbst. Und mehr als das, er beruft uns in der Nachfolge, er beruft uns, seine Botschafter zu sein in dieser Welt. Aber er zwingt uns nicht. Er lädt uns ein, ihm zu folgen, lädt uns ein, mit ihm zu leben. Er versucht uns zu überzeugen, aber er wird uns nicht zwingen. Wir wissen nicht, wie diese drei Männer vom letzten Mal sich letztlich entschieden haben. Aber was wir hier im Kapitel 10 im Vers 1 lesen, nach diesem aber bestellte der Herr auch 70 andere und sandte sie zu je zwei von seinem Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Also hier haben wir 70 andere, die offensichtlich bereit waren zu gehen, und Jesus sendet sie aus vor seinem Angesicht her in die Städte, wo er hingehen wollte. Also sollen die Menschen auf seine Ankunft vorbereiten, auf sein Kommen. Hier beruft Jesus 70 Nobodies. Wir kennen nicht die Namen von denen, wir wissen nichts von diesen Leuten. Er beruft 70 Nobodies und gibt ihnen dieselbe Vollmacht und denselben Auftrag wie den 12 Aposteln zuvor. Und ich finde das cool. Manchmal können wir denken, ah ja, die großen Apostel, und ja, ist ja klar, dass Gott die gebraucht, aber mich? Wer bin ich? Was habe ich? Erstens will ich sagen, die großen Apostel waren auch nur ganz normale Menschen mit ihren Stärken und Schwächen, die wir so klar sehen, und Gottes Wort, so wie du und ich. Und zweitens, Jesus sendet hier auch eine Gruppe von Namenlosen aus. Und er sendet dich und mich aus, wenn wir nur willig sind. Und es ist so ein Vorrecht, oder? Das ist der zweite Punkt, den ich machen will. Es ist ein Vorrecht, dass wir Botschafter, Gesandte für Jesus Christus sein dürfen in dieser Welt. Jesus könnte die Engel gebrauchen, die würden vielleicht sogar einen besseren, effektiveren Job machen, wenn es darum geht, diese Welt zu erreichen. Aber Jesus sagt, nee, ich will dich. Jesus will dich. Das ist begeisternd, oder? Das ist ein Vorrecht. Das ist wunderbar. Das gibt unserem Leben einen echten Sinn. Das ist eine Berufung, die es wert ist zu leben. Das Leben ist so kurz. Je älter ich werde, desto schneller geht die Zeit rum und desto mehr wird mir das bewusst. Das Leben ist so kurz. Es ist zu kurz, um es für irgendwelche sinnlosen Dinge sinnlos zu verschwenden. Aber wir dürfen Mitarbeiter Gottes sein. Wir dürfen seine Gesandte sein, seine Werkzeuge, seine Lichter in dieser Welt. Was für ein Vorrecht, was für eine Berufung, was für ein Sinn für das Leben eines Menschen. Wow. Und in Vers 2 spricht er zu ihnen, die Ernte zwar ist groß, der Arbeiter, aber es sind wenige. Die Ernte ist groß. Und das stimmt. Menschen sind offen. Wir Christen haben ein völlig verschobenes Bild. Wir müssen öfter mal auf die Straße rausgehen und wirklich mit Leuten ins Gespräch kommen über den Glauben. Oder an unserem Arbeitsplatz, wo immer. Leute sind so offen. Wir bilden uns manchmal ein, keiner will hören, oh, fühlen uns unsicher, das stimmt gar nicht. Die Leute sind so offen, von Jesus zu hören, sich mit ewigen Dingen, mit dem ewigen Leben zu befassen. Jesus sagt, die Ernte ist groß. Ein Bild hier von reifen Feldern. Wenn ihr in die Ebene schaut und ihr seht, reife Felder, das ist wie Jesus diese Welt sieht. Wir brauchen vielleicht mehr diese Sicht, dass wir Menschen, die uns begegnen, als reife Felder sehen, die wir abernten können. Aber Jesus sagt, die Arbeiter sind wenige. Die Ernte ist reif, aber die Arbeiter sind wenige. Es gibt wenige, die wirklich bereit sind. Wenige, die wirklich hingegeben sind, ihr Leben als Botschafter Christi zu leben. Ich denke, die meisten von uns würden sagen, ich bin Christ, aber hast du eine Vision, hast du eine Leidenschaft, als Botschafter Christi zu leben? Licht zu sein für ihn? Ist das Teil von deinem Denken? Wie du dich siehst, wie du die Welt siehst, wie du deine Prioritäten siehst. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, vergessen wir das allzu oft. Ich predige zu mir selbst, ich vergesse es. Wir können so leicht irgendwie so in den Tag reinleben und es vergessen. Diese hohe Berufung, die wir haben, dass wir Botschafter sind. Dass Menschen überall um uns herum verloren gehen und dass da reife Felder sind, dass viele von denen wirklich offen sind für Jesus. Und Gott stellt uns mitten rein und wir sind Lichter und wir dürfen als Vorbilder leben und als Salz und als Licht, als Salz, was Menschen hungrig macht nach Jesus, wenn sie unser Leben sehen. Mann, wir müssen das wieder ganz neu in unseren Kopf reinkriegen, uns ganz neu daran erinnern. Unser Leben, unser Denken ausrichten. Das wäre ein Vorsatz für dieses Jahr. Hä? Sagen, ich will bewusst als Licht für Jesus leben. Als Botschafter für ihn. Das ist unsere Berufung. Ich will verfügbar sein. Was wird passieren, wenn wir jeden Tag mit der Ausrichtung in den Tag gehen? Wir morgens in unserer stillen Zeit konkret beten für alle Menschen, die uns über den Weg laufen und wir sie als Felder sehen würden, die reif sind. Und sagen, Jesus, rüst mich zu und gib mir den Mut, von dir zu reden und überzeugt als Christ zu leben, kompromisslos in dieser Welt. Was würde passieren? Ich glaube, gerade in diesem Jahr werden viele Menschen sehr offen sein, weil viel Unsicherheit da sein wird. Was für eine Gelegenheit. Lass uns da ganz neu drauf besinnen. Wir sind Botschafter von Jesus Christus. Und als dritten Punkt möchte ich, dass ihr hier seht, dass Jesus zu ihnen sagt, bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Botschafter Jesu müssen Beter sein. Gebet bringt es wirklich. Gebet bewirkt etwas. Gebet macht einen Unterschied. Wenn wir beten, passiert was. Wenn wir nicht beten, passiert es nicht. Und ich verstehe es nicht völlig, wie unsere Gebete mit Gottes Souveränität zusammenwirken. Aber das ist, was Gott uns sagt. Er möchte, dass wir beten. Das ist Teil von unserer Mitarbeit mit ihm. Wir kommen zu Gott und sagen, Gott, leg du mir Dinge aufs Herz. Was willst du tun in dieser Welt? Haben wir diese geistige Sicht? Weißt du, was Gott tun will an deinem Arbeitsplatz? Weißt du, was Gott tun will in deiner Familie in diesem Jahr? Weißt du, was Gott tun will mit diesen Menschen, mit denen du in Verbindung kommst? Oft sind wir so verbindungslos, rennen so durch die Welt, durch unseren Alltag. Verbindung bleiben mit ihm. Gott, was willst du tun? Wo ist eine offene Tür? Wo kann ich von dir erzählen? Was willst du tun? Und dann, wenn Gott uns das zeigt, uns offene Augen gibt und uns Dinge aufs Herz legt, können wir beten dafür. Und dann benutzt Gott unser Gebet, um das zu vollbringen, was er schon die ganze Zeit tun wollte. Wir müssen Beter sein. Ich bete, dass wir auch da eine ganz neue Vision bekommen dafür. Und ich predige wieder zu mir selbst. Ich möchte mehr beten in diesem Jahr. Mehr für Menschen einstehen auch, die Jesus noch nicht kennen. Botschafter müssen Beter sein. Gebet ist auch ein Ausdruck von Abhängigkeit. Wenn wir zu Gott kommen, dann sagen wir Gott, ich kann es nicht aus eigener Kraft und das ist die Wahrheit. Wir können nicht aus uns selbst, aus eigener Kraft, aus menschlicher Energie Zeugen sein in dieser Welt. Das geht nicht. Jesus sendet hier die 70 aus. Mann, wir können das nicht aus eigener Kraft. Das Evangelium verkündigen, heilen. Gott, wir brauchen dich. Nur Gott kann heilen, auch Herzen heilen. Er kann uns gebrauchen, als Seelsorger, als Ratgeber, als Evangelisten. Aber ohne sein Wirken, ohne das Wirken des Heiligen Geistes durch uns, ist unsere Aktivität kraftlos. Also wir müssen auch beten, weil wir Jesus brauchen, der durch uns wirkt. Und natürlich Gebet oder Kommunikation ist auch der Ausdruck von Beziehung. Ist die Essenz, das ist das, was Beziehung ausmacht, ist zu kommunizieren. Und das ist auch schön, als Jesu Botschafter sind nicht nur irgendwie Botschafter, die halt irgendwie einen Job haben. Profis, sozusagen. so wie die deutsche Regierung einen Botschafter beauftragt, von mir aus Botschafter im Irak zu sein oder sonst wo, aber der hat keine persönliche Beziehung mit der Angela Merkel. Der ist halt ein Botschafter, der hat einen Job. Wir haben so viel mehr als nur einen Job oder einen Auftrag. Jesus hat gesagt, ich nenne euch nicht mehr meine Diener, sondern ich nenne euch meine Freunde. Und er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Also wir sind Freunde, wir sind Kinder des Königs. Und unsere Berufung ist ein Gemeinschaftsprojekt. Gemeinschaftsprojekt gemeinsam mit ihm. Und das macht das Leben mit Jesus so spannend, wenn wir diese Herausforderung wirklich annehmen. Er will uns leiten, er will durch uns wirken. Und wir können den ganzen Tag mit ihm über im Gespräch bleiben. Und vielleicht, wenn wir so durch den Tag gehen, spricht Jesus zu dir und sagt, hey, red mit ihm, der ist offen. Erzähl ihm von mir. Und erzähl, was du mit mir erlebt hast. Oder Jesus, Mann, ich weiß jetzt gerade wirklich nicht, was ich tun soll in der Situation. Was würdest du tun? Jesus, was willst du von mir? Jesus, mir fällt so schwer, meinen Chef zu lieben. Das ist ein schwieriger Typ. Wir haben dieses Gespräch, diese Konferenz. Heute Morgen hilf du mir. Lieb du durch mich. Und er wird dich zurüsten. Aber was wir lernen müssen und lernen können, wirklich bewusst in der Gegenwart Gottes zu leben durch den Tag. Und das ist auch schön, seht ihr, Jesus sagt, bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Und dann im Vers 3 sendet er sie und sagt, geht hin. Siehe, ich sende euch. Ist oft so, dass Gott uns zur Antwort unseres eigenen Gebets macht. Ist dir das schon mal passiert? Wir denken so oft, oh ja, wir sehen eine Not oder irgendwas und sagen, oh Herr, irgendjemand sollte was tun. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, wenn Gott dir etwas aufzeigt, dass du vielleicht die Antwort bist. Dass er dir sagt, okay, du bist der, den ich gebrauchen will, dieser Not zu begegnen. Sie beten für Arbeiter in der Ernte und Jesus sagt, geht hin, ich sende euch. Ich sende euch. Jesus sendet uns. Wir sind Beauftragte, wir sind Ausgesandte. Wir sind nicht nur irgendwie Leute, die, naja, irgendeine Idee hatten und sagen, naja, probieren wir mal, wir laufen mal drauf los. So aus uns selbst. Nee, diese Bibelstellen, die wir am Anfang gelesen haben oder die ich euch vorgelesen habe. Wir haben einen ganz klaren Auftrag. Das ist ganz klar Jesu Wille für jeden Einzelnen von uns, dass wir seine Zeugen sind. Wir machen den Willen Gottes oft zu irgend so was Komplizierten, Mystischen, Verborgenen. Nee, das ist sein Wille, dass wir seine Nachfolger sind, dass wir seine Zeugen sind. Dass unser Leben ihn widerspiegelt. Das ist sein Wille für dich. Sei sein Botschafter. Sei sein Nachfolger dort, wo du bist. Fang an, Gottes Willen zu tun. Fang an, ein Zeuge zu sein. Fang an, Gemeinschaft mit ihm zu pflegen, dort, wo du gerade bist. Mach das zu deinem Fokus. Und dann wird er dich ganz übernatürlich natürlich führen, wenn er dich weiterführen will. Aber fang dort an, wo du bist. Leb deine Berufung aus, die Gott dir schon gegeben hat. Das war der vierte Punkt, wir sind seine Ausgesandten. Und seht jetzt auch, wie er uns aussendet. In Vers 3 geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Das klingt ein bisschen beunruhigend, oder? Dieses Bild. Lämmer unter die Wölfe. Nicht, ich sende euch aus als Lambo mit Maschinengewehr und Granaten und die Welt sagt, oh, oh, da kommen die Christen. Nee, wie schwache kleine Lämmer mitten unter Wölfe. Das ist das Bild, was Jesus uns gibt. Echte Christen, wahre Nachfolger Jesus sind nicht immer beliebt in dieser Welt. Oft werden sie verfolgt. 175.000 im Jahr lassen ihr Leben für Jesus Christus. Wir werden vielleicht ausgelacht. aber es ist die Realität. Wir versuchen, unsere Mitmenschen zu lieben, Gutes zu tun, mit einem reinen Gewissen ein ehrliches Leben zu leben, und wir werden angefeindet dafür. Warum? Weil die Menschen sich überführt fühlen. Überführt fühlen, wenn wir als Lichter leben. Wenn wir ein reines Leben leben in dieser kaputten Welt. Du bist angefeindet, vielleicht auf der Arbeit, wenn du sagst, ich arbeite ehrliche 8 Stunden und alle anderen wollen schon eine halbe Stunde vor Dienstschluss aufhören und rumgammeln. Ich kenne es aus eigener Erfahrung. Leute sagen, hey, mach mal langsam, was ist denn los mit dir? Ja, ich bin Christ, ich arbeite für Jesus. Ich werde bezahlt für 8 Stunden, deswegen will ich auch ehrliche 8 Stunden geben. Ah, du spinnst. Okay. Vielleicht in der Schule, wenn du sagst, ich will nicht schummeln. Vielleicht wenn du sagst, oh, ich bin noch Jungfrau oder Jungmann, ich möchte bis zur Ehe warten. Statt dass die Leute sagen, hey, toll, das ist so gut, das ist so rein, das ist so heil. Was machen deine Freunde? Spotten dich aus. Die Leute haben ein Problem damit. Wir backen Weihnachtspakete für bedürftige Kinder und die Menschen haben ein Problem damit, weil wir Bilderbuch mit einer Weihnachtsgeschichte dazulegen. Ich mag das. Jesus ist ehrlich. Jesus verspricht uns nicht das Blaue vom Himmel und sagt, wenn ihr mir nachfolgt, wenn ihr meine Botschafter seid, dann werdet ihr bei allen beliebt sein und ihr werdet immer reich sein und schön sein und gesund sein und erfolgreich und es wird immer einfach sein. Nee, er gibt uns dieses Lämmer unter Wölfen Bild. Das ist unsere Situation. Aber wir brauchen keine Angst zu haben. In Matthäus 10 hat Jesus gesagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Fürchtet euch nicht vor denen. Das Schlimmste, was euch die Menschen antun können, ist, dass sie euch umbringen. Hey, was ist das Furchtbare daran, wenn du Jesus kennst? Jeder Mensch wird mal sterben. Egal wie gesund du lebst, egal wie viel Cremen du gegen die Falten in dein Gesicht schmierst, keiner wird entkommen. Die Todesrate ist 100%. Manche Menschen leben so, als würden sie nicht sterben, aber das ist wirklich töricht. Das ist völlig weltfremd. Völlig realitätsfremd. Das ist eine Illusion. Wenn du nicht mit einer ewigen Perspektive lebst, dann lebst du realitätsfremd. Dann steckst du den Kopf in den Sand. Also wir alle werden sterben. Für uns Christen, was ist die große Sache, wann wir sterben? Hey, selbst wenn uns jemand umbringt, ist nicht so eine große Sache. Das heißt, wir sind früher bei Jesus. Wir werden befördert, früher bei ihm in seiner Herrlichkeit. Tod, wo ist dein Stachel, sagt der Paulus. Jesus hat dem Tod den Stachel gezogen. Wirkliche wichtige Frage ist, wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Das ist wichtig. Wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Bist du dir sicher, dass du ewiges Leben hast? Dass Jesus dir schenken will. Fürchtet euch nicht, sagt Jesus, vor den Menschen. Menschenfurcht kann so eine Falle sein, kann so lähmend sein. Jesus sagt, fürchtet nicht die Menschen, fürchtet Gott. Und du wirst immer einen von beiden fürchten. Und das Schöne ist, wenn wir Gott fürchten, Ehrfurcht vor ihm haben, das ist so befreiend. Er befreit uns vor Menschenfurcht. Weiteren Punkt vielleicht noch, wenn wir an die Lämmer unter den Wölfen denken. Haltet euch dieses Bild mal hier vor Augen. Wie sind Lämmer unter Wölfen? So kleine Lämpchen. Und die großen bösen Wölfe. Was ist das für ein Bild? Lämmer sind die wehrlosesten Geschöpfe, die es vielleicht gibt. Es gibt nur einen Ort, wo sie sicher sind. Wo ist der? Nahe bei dem Hirten. Da sind sie sicher. Nahe bei dem Hirten. Er beschützt uns, unsere Herde, Er gibt uns Geborgenheit, wenn Menschen uns ablehnen um seinetwillen. Der Herr ist mein Hirte. Nichts mit mir mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Und auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fliegt über. Das ist ein wunderbares Bild. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Bild von jemandem, der gerade hier in der Schlacht ist. Mähen der Feinde überall um dich her und plötzlich Sauerbraten. Und du drehst dich um und da ist ein Tisch, reich gedeckt. Und der Herr, der Hirte, sagt, setz dich hin. Ruh dich aus, hab keine Angst. Ich bin da, ich beschütze dich, ich ernähre dich. Mitten in dem Kampf, in dem du drin stehst. Müssen uns nicht fürchten als Christen. Und der fünfte Punkt ist, als Botschafter Christi müssen wir nahe bei Jesus bleiben. Jeden Tag in enger Gemeinschaft mit ihm leben. Sechster Punkt ist, wir müssen im Glauben leben. Letztes Mal haben wir einen gesehen, der hat sich von seinen Sicherheitsbedürfnissen abhalten lassen, davon Jesus nachzufolgen. In Vers 4 sagt Jesus, tragt weder Börse noch Tasche noch Sandalen und grüßt niemanden auf dem Weg. Also wir müssen ihm vertrauen. Er will, wenn wir rausgehen, seine Botschafter zu sein, dass wir im Glauben leben. Auch darauf vertrauen, dass er uns versorgen wird mit allem, was wir brauchen. Jesus hat gesagt, macht euch keinen Kopf, wenn ihr vor Gerichte gestellt werdet. Ich werde euch eingeben, was ihr sagen sollt. Vertraut darauf. Macht euch keine Sorgen. Geht einfach. Seid meine Zeugen. Diese Unbeschwertheit, im Glauben zu leben, Risiken einzugehen, den Mund aufzumachen. Ich bin bei euch. Ich werde euch eingeben zu reden, ich werde es durch euch tun. Ich werde euch versorgen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Auf gut Deutsch, ordnet euch der Herrschaft Jesu unter, trachtet nach seinem Willen zu tun. Und alles andere wird euch hinzugefügt werden, sagt Jesus in der Bergpredigt. Ich habe das erlebt. Gott versorgt. Mal durch einen Nebenjob, mal, dass ich 3 Jahre gratis wohnen durfte. Mal ist ein Kuvert im Postkasten. Mal kriege ich ein Weihnachtsgeschenk, wenn ich die Versicherung fürs Auto zahlen muss. Gott versorgt. Gott ist so treu. Er ist so vertrauenswürdig. Ich möchte euch ermutigen, habt keine Angst, Schritte im Glauben zu machen. Risiken einzugehen für Jesus. Ich denke, wir sehen das sowieso immer klarer. In dieser Welt ist nichts wirklich sicher. Oder? Nicht deine Rente, nicht dein Sparbuch, nicht dein Aktienfonds, nicht deine Beziehungen, nicht mal, dass du morgen noch am Leben bist. Das ist nicht sicher. Aber eines ist sicher und das ist Jesus und sein Wort. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Er ist der Fels. Und wenn du dein Lebenshaus, wenn dein Lebenshaus auf Jesus, auf diesem Felsen baust, dann wirst du ewig sicher sein. Er ist the rock that doesn't roll, wie man auf Englisch sagt. Er ist der Fels, der sicher ist. 7. Punkt, wir müssen uns der Dringlichkeit unserer Aufgabe bewusst sein. Seht hier in Vers 4, geht hin, ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe, tragt weder Börse noch Tasche noch Sandalen und grüßt niemanden auf dem Weg. Heißt nicht, dass wir unfreundlich sein sollen, aber ich glaube, Jesus sagt, lasst euch nicht durch irgendeinen Smalltalk aufhalten. Ist zu wichtig, was ihr vorhabt. Ne? Und es ist ein Wort für uns. Wir in unserer Kultur sind Weltmeister der Ablenkung. Es gibt hunderttausende Gelegenheiten, sich zu unterhalten. Unterhaltungsangebote ohne Ende. Und es ist super leicht, Zeit in unserer Welt, unsere Zeit für total sinnlose Dinge zu verschwenden, oder? In Lukas 21 sagt Jesus, hütet euch davor, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen. Lasst euch nicht zu sehr einnehmen von Zeug dieser Welt. Das Leben ist kurz, verschwende es nicht. Wir haben eine wichtige Aufgabe als Botschafter Christi, ne? Ist eine dringliche Aufgabe. Ich meine, wenn du dich umschaust, deine Bekannten, deine Verwandten, deine Freunde, deine Arbeitskollegen, die gehen verloren. Wenn sie nicht von Jesus hören, wenn sie ohne Jesus sterben. Da ist eine Dringlichkeit da. Wir wissen nicht, wie lange sie leben werden. Wir wissen nicht, wie lange wir leben werden und Zeugnis sein können. Da erinnere ich mich dran, als meine Oma im Koma lag. Dann habe ich ihr das Evangelium gepredigt, dort im Krankenhaus. Dann haben wir gedacht, Mann, ich hätte mehr meinen Mund auftun sollen, als sie noch gelebt hat und wirklich bei Bewusstsein war. Hab's ein bisschen getan, aber lang nicht so, wie ich Gelegenheit hatte. Das ist eine Dringlichkeit. Paulus sagt, die Liebe Christi drängt uns. Drängt uns, ein ausgerichtetes Leben zu leben. Wir haben eine wichtige, wir haben eine hohe Berufung in dieser Welt als Botschafter Jesu. Wir sind Teil von Jesu Rettungsteam in dieser Welt. Stell dir vor, irgendein Schiff kentert und die Rettungsteams werden ausgesandt oder irgendein Erdbeben und du bist Teil von dem Team, was versucht, Überlebende zu retten. Das ist ein Rennen gegen die Zeit. Da ist eine Dringlichkeit da. Wenn du Sanitäter bist und mit der Rettung oder als Notarzt zu einem Unfall fährst, um ein Leben zu retten, da bleibst du nicht stehen unterwegs, mal da in den Kiosk, kaufst du eine Zeitung und da eine Bratwurst und da ein bisschen Smalltalk und da ein bisschen, nee, da ist eine Dringlichkeit da. So ist es in unserem Leben. Ich glaube, jeder Christ, wir müssen uns bewusst sein dieser Dringlichkeit unserer Aufgabe, dieser Wichtigkeit unserer Aufgabe, die Wichtigkeit unseres Lebens. Unser Leben zählt wirklich, soll wirklich zählen. Vers 5, in welches Haus ihr aber eintretet, sprecht zuerst Friede diesem Haus. Shalom. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. Wenn sie euch und eure Botschaft annehmen, dann wird er Friede sein. Sie werden Frieden mit Gott finden. Ihr werdet friedvolle Gemeinschaft haben miteinander. Wenn sie euch nicht annehmen, dann kommt euer Friede zu euch zurück. Das Prinzip, was ich da sehe, ist Gelassenheit. Wir brauchen Gelassenheit. Wir müssen uns keinen Stress machen als Jünger Jesu. Ich glaube, manchmal setzen wir uns selbst unter so einen unnötigen Erfolgsdruck. Das müssten wir Menschen bekehren aus eigener Kraft irgendwie. Nee, wir sind nur berufen, Zeugen zu sein. Wir sind nicht berufen, Leute zu überreden. Wir können auch niemanden bekehren. Das kann nur Gott. Nur er kann die Herzen berühren und Menschen überführen, ihnen die Augen zu öffnen. Das ist eine Zusammenarbeit. Unser Teil ist schlicht und einfach, als Zeugen zu leben. Vorzuleben. Gemeinschaft mit Jesus. Reines Leben zu leben. Mund aufzumachen. Es weiter zu sagen. Das ist es. Alles andere, die Resultate, können wir Gott überlassen. Da müssen wir uns keinen Stress machen. Wenn du Jesus bezeugst, dann bist du erfolgreich. Dann bist du treu. Und wenn Leute das Evangelium annehmen, hey, preis dem Herrn. Wenn sie es ablehnen, nimm es nicht persönlich. Es ist nicht gegen dich. Es ist nicht, weil du irgendwas falsch gemacht hast. Ist halt so. Lass dir den Frieden davon nicht rauben. Lass den Frieden zu dir zurückkehren und geh weiter, sagt Jesus. So, heute sehen wir Demut. Vers 7 weiter. In diesem Haus aber bleibt und esst und trinkt, was sie haben, denn der Arbeit ist seines Lohnes wert. Gott gebraucht Menschen im Normalfall. Er wirkt übernatürlich natürlich. Und wenn du Schritte im Glauben machst und Gott versorgt dich, dann tut er das meistens durch deine Mitmenschen, Geschwister im Glauben. Und ich denke, es fällt uns oft schwer, was anzunehmen. Mich hat es einige Überwindung gekostet, es zu lernen. Aber wenn du anderen Menschen geistlich dienst, Jesus sagt, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Wenn du das Evangelium verkündigst und jemand ladet dich zum Essen ein, dann preis dem Herrn. Nimm's an, dankbar. Er sagt, hier kannst du übernachten. Sei dankbar, iss. Übernacht dort, das ist Gottes Versorgung. Wenn du in die Mission gehst und irgendeinen geistigen Dienst machst und jemand steckt dir ein Kuvert mit Geld zu, dank dem Herrn. Das ist Gottes Versorgung. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Aber es braucht Demut, es anzunehmen. 10. Punkt ist Zufriedenheit. Das ist auch was, was wir brauchen als Botschafter Christi. Geht nicht aus einem Haus in ein anderes. Und in welche Stadt ihr kommt und sie nehmen euch auf, da esst, was euch vorgesetzt wird. Also Zufriedenheit. Sag nicht, oh, da wo ich jetzt eingekehrt bin, die kochen Spaghetti. Oh, beim Nachbarn gibt es Steak. Ich glaube, ich ziehe weiter zum Nachbarn. Oder das Bett war ein bisschen unbequem. Das Bett vom Nachbarn ist bequemer. Nee, sei zufrieden mit dem, womit Gott dich versorgt. Ist eine Einstellungssache. Zufriedenheit ist eine Einstellungssache. Paulus hat gesagt, ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Ich habe es gelernt. Und er schreibt an Timotheus, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, daran sollen wir uns genügen lassen. Reichste ist sowieso nicht der, der am meisten hat, sondern der, der zufrieden sein kann mit dem, was er hat. Das ist ein reicher, gesegneter Mensch. So viele Menschen haben das verlernt, dankbar zu sein und es zu genießen, was sie haben, weil sie ständig unzufrieden sind und auf der Jagd sind nach dem, was sie nicht gerade haben. Diese Jagd nach mehr ist ein Fluch. Glücklich ist der, der gelernt hat, zufrieden zu sein in Jesus, mit dem, was Jesus dir gegeben hat. Das heißt, deine Klamotten, Kleidung, Wohnung, Einkommen, Gehalt, mit deinem Mann, mit deiner Frau, dass du Single bist. Glücklich ist der, der zufrieden ist in Jesus, unabhängig von Umständen. Als 11. Punkt sehen wir hier die Botschaft, die sie verkündigen sollten, in Vers 9. Heilt die Kranken darin und sprecht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Und wir können heute sagen, das Reich Gottes ist zu euch gekommen, weil das Reich Gottes ist Jesus. Jesus ist der König und das Reich Gottes ist, wo Jesus Herrschaft ausüben kann, wo Jesu Herrschaft angenommen wird. Sie sind Jesus vorausgegangen, Jesus ist hier. Wir können sagen, das Reich Gottes ist hier, der König ist hier. Wir weisen Menschen auf Jesus hin. In Markus 12 lesen wir in der Parallelstelle, sie zogen aus und predigten, dass sie Buße tun sollten. Umkehren von der Selbstgerechtigkeit, von ihren eigenen Wegen, umkehren zu Jesus. Dass sie seine Erlösung, dass sie seine Herrschaft annehmen. Und das war die Botschaft. Das ist das Evangelium, was wir weitergeben. Gott will dir ewiges Leben schenken. Das Problem ist, du bist ein Sünder. Das steht dazwischen. Aber Jesus hat deine Schuld auf sich genommen, dafür bezahlt am Kreuz, an deiner Stelle gestorben. Wenn du das im Glauben annimmst und sagst, ich möchte, dass es für mich gilt, ich vertraue mich dir an, Jesus, dann wirst du gerettet werden und kannst Gemeinschaft mit Gott haben. Einfach Evangelium. 12. Punkt. Unsere Botschaft an die, die Jesus ablehnen, ist, dass wir sie warnen. Seht hier im Vers 11. Oder Vers 10, Entschuldigung. In welche Stadt ihr aber gekommen seid und sie nehmen euch nicht auf, da geht hinaus auf ihre Straßen und sprecht auch den Staub, der uns aus eurer Stadt an den Füßen hängt, schütteln wir gegen euch ab. Doch dies wisst, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Ich sage euch, dass es Sodom an jenem Tag erträglicher gehen wird als jener Stadt. Staub abzuschütteln war ein Zeichen des Gerichts. Die Juden haben das getan, wenn sie durch ein heidnisches Gebiet ziehen mussten, haben sie den heidnischen Staub abgeschüttelt sozusagen, wollten nicht mal den Staub mitnehmen in das verheißene Land. Also ein Zeichen des Gerichts. Wenn sie in diese jüdischen Städte gehen und sie lehnen Jesus, den Messias, ab, dann schütteln sie den Staub von ihren Füßen. Sagen mit anderen Worten, ihr seid zu Heiden geworden, wenn ihr Jesus ablehnt. Weil er ist das Lamm Gottes, das die Sünden wegnimmt. Er ist derjenige, auf den alle Opfer im Alten Testament hinweisen. Und es gibt kein anderes Opfer oder irgendwas anderes, was du tun kannst, um deine Schuld wegzunehmen, um dich von deinen Sünden zu befreien. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und so, wenn du Jesus ablehnst, dann wählst du die Hölle. Klingt hart, aber das ist die Wahrheit. Und es ist grausam, die Wahrheit nicht zu sagen. Wenn ein Doktor weiß, dass du Krebs hast und er sagt, ist alles in Ordnung, das ist grausam. Jesus ist ehrlich zu uns. Wer Jesus ablehnt, wählt die Hölle. Er sagt, ich sage euch, dass es Sodom an jenem Tag erträglicher gehen wird als jener Stadt. Wehe dir, Chorazin! Wehe dir, Bethsaida! Das waren jüdische Städte, in denen Jesus gewirkt hat. Denn in Tyrus und Sidon, heidnische Städte, wenn in Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche sitzend Buße getan. Doch Tyrus und Sidon wird es erträglicher gehen im Gericht als euch. Scheint, dass es da verschiedene Abstufungen vom Gericht gibt. Genauso wie auf der anderen Seite Jesus davon spricht, dass es Belohnungen im Himmel gibt. Na, alle, die in den Himmel kommen, werden glücklich sein, aber es scheint, dass manche noch glücklicher sein werden als andere. Wer Jesus ablehnt, wird in die Hölle kommen und wird unglücklich sein, aber es scheint, dass manche unglücklicher sein werden als andere. Und du, Kapernaum, das war der Hauptsitz von Jesus in Galiläa, wo er so viele Wunder getan hat, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Jesus spricht natürlich zu den Menschen in dieser Stadt. Jeder Mensch wird eines Tages vor Gott stehen und wird gerichtet werden. Gericht wird kommen. Und es wird keine Atheisten geben an diesem Tag. Jedes Knie wird sich beugen, sagt der Philipperbrief, und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Wird keine Atheisten geben. Du wirst gerichtet werden. Und die, die vollkommen sind, können Gemeinschaft mit Gott und dem Himmel erfahren in Ewigkeit. Die, die unvollkommen sind, auch wenn sie nur eine Sünde haben, werden in die Hölle gehen, in die Trennung von Gott. Was? Vollkommen? Ja, genau. Vollkommen, das ist, was Gottes Wort uns sagt. Nur vollkommene Menschen können Gemeinschaft mit dem vollkommenen Gott haben. Ja, das schafft doch keiner, genau. Römer 3, 23 sagt uns, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Na, wenn du nur 3 Sünden pro Tag begehst, und das schaffe ich in 5 Minuten, wenn es sein muss, hast du in einem Jahr 1000. Mein Leben hochgerechnet, 38.000. Und das ist das Best-Case-Scenario. In Wahrheit ist es wirklich viel schlimmer. Und was würde ein irdischer Richter sagen, wenn du sagst, oh, ich habe nur ein paar hunderttausend Vergehen begangen? Würdest du durchkommen damit? Nee. Und denkst du, dass du bei Gott durchkommst? Der Gericht wird es eigentlich nur eine Frage geben. Und die Frage ist, was hast du mit Jesus getan? Weil nur er kann dich vollkommen machen, wenn du unvollkommen bist. Weil Jesus, Gott ist in Jesus Mensch geworden. Er hat ein perfektes, heiliges, sündenloses, vollkommenes Leben für dich gelebt, was du nicht leben konntest. Und er ist für dich ans Kreuz gegangen und hat sich am Kreuz deine Schuld aufladen lassen, deine Sünde zurechnen lassen und hat die Konsequenz für deine Sünde an deiner Stelle erlebt am Kreuz. Damit im Gegenzug, wenn du es nur annehmen willst, sein perfektes Leben haben kannst, dass es dir zugerechnet wird. Die Bibel spricht davon, dass wir umkleidet werden mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus, mit seiner Vollkommenheit, wenn wir uns bekehren, wenn wir unser Herz ihm öffnen und uns ihm anvertrauen. Er bietet uns im Austausch für unser unheiliges Leben, unvollkommenes Leben, sein perfektes Leben an. Wie erhalten wir das? Durch Glauben, indem wir uns ihm anvertrauen, findet diese Überweisung statt. Meine Schuld auf ihn und sein perfektes Leben wird mir zugerechnet. Jesus bietet uns einen völligen Neuanfang an. Im 1. Johannesbrief heißt es, das Blut Jesu seines Sohnes, das heißt das Opfer Jesu für uns am Kreuz, sein Leben, das er für uns eingesetzt hat, das reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wir wissen es besser. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Jesus sagt, es gibt nur eine Sünde, die nicht vergeben werden kann, und das ist, wenn du Jesus ablehnst. Den einzigen, der für deine Schuld bezahlt hat. Den einzigen, der dich vollkommen machen kann und dich in Beziehung mit Gott bringen kann. Ich glaube, der 13. Punkt. Als nächstes sehen wir, wie sehr Jesus sich mit uns identifiziert und wie sehr wir mit ihm identifiziert sind. Vers 16 sagt er, wer euch hört, hört mich. Ein Botschafter spricht für sein Land und die Regierung eines Landes spricht durch den Botschafter. Genauso ist es mit uns. Jesus sagt, wer euch hört, der hört mich. Wow. Ist es wahr in deinem Leben? Können Menschen Jesus in dir erkennen, wenn sie zuhören, was du sprichst? Oder wenn sie dich besuchen? Bilder, die an der Wand hängen, in deiner Wohnung, die Videos, die da rumstehen, Magazine, die da rumliegen. Können sie Jesus erkennen, wenn sie dich und dein Leben beobachten? Wie du dich kleidest, wie du lebst, dein Lebensstil, wie du dich gibst. Wen oder was repräsentierst du, wenn du wirklich ehrlich bist? Wen oder was repräsentierst du mit deinem Leben? Ist es Jesus? Viele Christen repräsentieren mehr sich selbst oder die Welt oder die Kultur, die Jugendkultur. Von mir aus, die Mode, die gerade in ist. Viele repräsentieren solche Dinge mehr als Jesus. Und das passt nicht wirklich. Das zerstört das Zeugnis. Das gibt ein unklares Bild ab, wenn du so lebst. Das ist wie wenn der amerikanische Botschafter sich kleiden würde wie ein Russe. Und der spricht ständig Russisch und der redet eigentlich nur von Russland und ist nur begeistert davon. Mehr begeistert von Russland als von Amerika. Hey, obwohl er den Titel Botschafter trägt, er ist eigentlich nicht wirklich ein Botschafter für Amerika, oder? Eigentlich mehr ein Botschafter für Russland in der Realität. Und genauso ist es mit uns Christen. Wenn unser Herz mehr für die Welt schlägt als für Jesus. Das ist ein Herzensproblem eigentlich. Es erfordert Buße, es erfordert Umkehr, es erfordert eine neue Ausrichtung auf Jesus. Ich möchte uns alle dazu ermutigen, dass wir keine Undercover-Christen sind, sondern dass wir uns von Anfang an outen. Wenn wir neue Freunde machen, ich bin Christ. Das ist, was ich bin, ich folge Jesus nach. Versteckt euch nicht. Es macht es auch viel leichter, wenn du von Anfang an gleich eine klare Linie fährst. Ich weiß es. Ich habe, als ich mich bekehrt habe, in der Schule eine Zeit lang versucht, so als Undercover-Christ zu leben, weil, naja, die kennen mich ja alle und wussten nicht so recht, wie ich es angehen sollte. Es verursacht nur Kompromisse und Probleme. Und dann, als ich auf die Uni gegangen bin, habe ich mir vorgenommen, nee, von Anfang an, ich bin Christ. Und das erspart dir viele Probleme. Du wirst zu vielen Dingen, zu vielen Kompromissen gar nicht erst eingeladen. Das ist einfach klare Linien. Das macht es viel einfacher. Wer euch hört, hört mich. Wer euch verwirft, verwirft mich. Der Herr hat zu Paulus gesagt, warum verfolgst du mich? Als er die Gemeinde verfolgt hat, so sehr identifiziert sich Jesus mit uns. Wer aber mich verwirft, verwirft den, der mich gesandt hat. Interessanter wäre es für die, die sagen, ja, ich glaube an Gott, aber mit Jesus kann ich nicht so viel anfangen. Den brauche ich nicht, der ist nur einer von vielen Propheten. Hey, wenn Jesus ein Prophet ist, dann hör besser auf das, was er sagt. Er hat gesagt, ich bin der Weg, und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er sagt hier, wer mich verwirft, verwirft den, der mich gesandt hat. Apostel Johannes schreibt, jeder, der den Sohn verleugnet, hat auch den Vater nicht. Wer aber den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Ohne Jesus gibt es keinen Zugang gibt es keine Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Geht mir noch 5 Minuten, weil es dazugehört. Ich möchte noch ganz schnell zumindest die Punkte durchgehen, die nächsten Verse mitnehmen. Vers 17 sehen wir das Resultat davon, wenn wir für Jesus leben und wenn wir Jesus dienen. Das Resultat ist Freude, das ist der Punkt 14, glaube ich. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück. Und sie sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er aber sprach zu ihnen, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Entweder der Fall von Satan, von seiner Position vor Gott, als er aus der Beziehung mit Gott gefallen ist, als er rebelliert hat. Oder vielleicht ist es auch prophetisch, dass Jesus davon spricht, dass er den Satan besiegt hat am Kreuz. Ich schaue den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Macht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die Kraft des Feindes. Und nichts soll euch irgendwie schaden. Skorpione und Schlangen ist bildlich für okkulte Mächte. 15. Punkt, wir haben Autorität. Die Autorität Christi als seine Botschafter. Nicht in uns selbst, sondern in ihm. Das ist abgeleitete Autorität. Wir sind unter seinem Schutz. So wie die ganze Autorität Amerikas hinter dem Botschafter von Amerika steht. Ne? Und der ist auch unter dem Schutz seiner Nation. Wehe, wenn wer den Botschafter anrührt. Hey, da gibt's Krieg. So ist es auch mit uns. Wir sind unter dem Schutz Jesu, unter seiner Vollmacht. Vers 20. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Und manche freuen sich da sehr drüber. Teufel, du das. Ihr sagt, freut euch da nicht darüber, über die Autorität, über die Vollmacht. Werdet nicht stolz, werdet nicht eingebildet deswegen. Das war genau das Problem, das Satan hatte. Zu stolz geworden. Freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. 15. Punkt. Wir brauchen eine himmlische, eine ewige Perspektive, wenn wir durch unser Leben gehen. Hey, wir sind auf dem Weg in den Himmel. Wir sind nur auf der Durchreise hier in dieser Welt. Hey, das hier ist unser Posten, unser Dienstposten sozusagen. Da sind wir Botschafter, da sind wir Lichter, aber es ist nicht unser Zuhause. Unser Zuhause ist im Himmel, bei Jesus. Und dann im Vers 21. In dieser Stunde frohlockte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen, den ganzen Klugscheißern dieser Welt, verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart, die so einfach sind. Ja, mein Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Es ist den einfachen Leuten offenbart. Paulus schreibt, seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch sind, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass ich vor Gott kein Fleisch rühme. Es beruhigt mich. Gott kann mich gebrauchen. Vers 22, alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand erkennt, wer dein Sohn ist, als nur der Vater. Und wer der Vater ist, als nur der Sohn, und wem der Sohn ihn offenbaren will. Wir können Gott nur kennen, wenn er sich uns offenbart. Und das hat er getan in Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, hat er gesagt. Und das ist so wunderbar. Wir sind so reich, dass wir ihn kennen dürfen. Und er wandte sich zu den Jüngern allein und sprach, glückselig. Glücklich in ihrer Seele die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, dass viele Propheten und Könige begehrt haben, zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Glücklich in der Seele ist der, der Jesus kennt. Wir sind so reich, wir sind so beschenkt. Darum lasst uns rausgehen und Botschafter sein für Jesus in dieser Welt, in diesem Jahr. Amen. Vater, wir danken dir für dieses Vorrecht, dass du uns gebrauchen willst. Und ich bitte dich, richte unsere Herzen und unsere Gedanken und alles, was wir sind, richte uns richtig aus, damit wir unser Leben nicht sinnlos verschwenden, sondern dass wir diesen Auftrag und diesen Missionsbefehl von dir annehmen und dass wir rausgehen und wirklich Lichter sind. Ich bitte dich, mach uns persönlich und konkret, was du uns gesagt hast. Zeig uns, wo wir Kompromisse eingegangen sind in unserem persönlichen Leben. Hilf uns, das wieder gerade zu machen, dass unser Licht wieder heller leuchtet, wieder richtig zu stellen. Hilf uns, richtige Prioritäten zu setzen in unserem Leben. Und vor allem eins, Jesus, halt uns nahe bei dir. Du bist unser Hirte, wir sind kleine Schäfchen, wir brauchen dich. Trage uns in diesem Jahr. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.